Dann eröffnen wir die nächste Runde. Das stammt dann noch aus der letzten Runde. Eröffnen wir die zweite Fragerunde und beginnen mit dem Kollegen Herrn Minister Bouffier, Hessen.
Meine Frage geht sowohl an Professor Dr. Battis wie auch Professor Kempten. Meine Herren, ich war gelinde gesagt sehr erstaunt über jegliches Fehlen der Überlegung des Sinnes der Eigenstaatlichkeit der Länder, sowohl in Ihren schriftlichen Darlegungen wie heute. Und Sie haben dargelegt, bleibe jetzt also beim Stichwort Beamtenreform, dass aus Ihrer Sicht diese vorgesehenen Veränderungen nicht tunlich sind. Wir haben das in verschiedener Hinsicht begründet. Was war der Grund, dass Sie in gar keiner Weise sich mit der Sache beschäftigt haben, dass, ich zitiere jetzt mal Professor Kempten, im Dienste der Sache die Länder die Aufgabe haben, in ihrer Gesamtverantwortung die Sache sicherzustellen? Worauf ich hinaus will ist, und Professor Kempten, Sie haben das gekrönt mit dem Abschlussvorschlag, der Bund solle entscheiden, und zwar grundlegend und alles. Der Bund hat einen Personalkostenanteil, der liegt irgendwo bei 9%. Praktisch kein Personal. Die Länder zwischen 45% und 50%. Rund die Hälfte aller Ausgaben. Wie beantworten Sie die Frage, wenn es um die Sache geht, dass Sie den Ländern nicht das Recht einräumen, die Gestaltung praktisch der Hälfte dessen, was sie überhaupt haben, häufig schuldenfinanziert, in eigener Art und Weise, wie auch immer, zu organisieren? Sie haben nichts dazu bemerkt, außer einem Halbsatz, dass Sie nicht nur die aktuellen Personalkosten oder gerade die Versorgungslasten herausragende Anforderungen stellen. Ich vermisse irgendeine Befassung mit diesem Grundsachverhalt in Ihren Stellungnahmen. Ich frage Sie, wieso. Zweitens, das Zweite, Sie haben sehr stark das Stichwort der Mobilität in den Raum gestellt. Das kann ich nur begrüßen. Ich frage Sie, woher Ihre Erkenntnisse über die bisherigen Mobilitätsbewegungen kommen, ob Sie darüber Erfahrungen verfügen. Insbesondere auch im Hinblick darauf, wenn wir mal uns anschauen, wie die Mobilität klappt innerhalb eines einzigen Rechtsrahmens bei den Bundesbeamten von Berlin und Bonn oder Bonn nach Berlin. Also konkret, wenn wir den Fetisch der Mobilität mal untersuchen, behaupte ich und bitte dazu Ihre Meinung, dass es völlig fast unerheblich ist, ob ein oder zwei Besoldungsstufen mehr für die Frage der Mobilität, ob jemand von A nach B sich bewegt. Das Land Hessen ist das einzige Land, das zum Beispiel die Polizei ausschließlich im gehobenen Dienst hat. Gleichwohl haben alle anderen Länder genügend Bewerber. Ich wäre dankbar, wenn Sie die beiden Themenkreise aufnehmen.
Vielen Dank. Die zweite Frage geht an die Kollegin Abgeordnete Frau Pau, Fraktion Die Linke.
Dankeschön. Ich möchte beginnen mit einer Entschuldigung an die Sachverständigen. Ich muss Ihnen leider den Rücken zukehren, während ich meine Fragen formuliere. Anders ist das technisch nicht möglich. Das ist aber kein Ausdruck der Nichtachtung Ihrer Kompetenz und Bemühungen. Meine erste Frage geht an Professor Kutscher. Ich möchte gern wissen, wie Sie die Folgen der Verlagerung der Gesetzgebungskompetenz für Besoldung, Versorgung, Laufbahnrecht einschätzen, und zwar in Bezug auf die verfassungsrechtlich gebotene Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Inwieweit ist vielleicht diese Verlagerung auch der Einstieg in das Abrücken von diesem Verfassungsgrundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der gesamten Bundesrepublik? Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Battis und beschäftigt sich noch einmal mit der Fortentwicklungsklausel. Sie gehören ja zu den Sachverständigen, die nicht nur die Nichtnotwendigkeit begründet haben, sondern sie geradezu als gefährlich bezeichnet haben. Zumindest in einem Halbsatz habe ich das so gelesen. Ich möchte Ihnen einfach die Möglichkeit geben, das noch mal konkreter darzustellen, diese Gefahrenanalyse. Damit meine ich jetzt nicht die Ankündigung des DGB, wenn es eine solche Möglichkeit gäbe, dann weiter darum zu kämpfen, dass auch Beamte das Streikrecht bekommen. Ich möchte es einfach mal umdrehen. Welche Felder, Handlungsfelder würden Sie eröffnet sehen, wenn dieses Gesetz oder die Verfassung so geändert würde? Zum Beispiel Beispiel, wenn es den Ministern Beckstein und Körting einfallen würde, tatsächlich den Einstieg in den Ausstieg aus dem Berufsbeamtentum zu betreiben. Welche Handlungsoption könnte dann dieses Gesetz, wenn es denn so gefährlich ist, bringen?
Lassen Sie mich als allgemeinen Hinweis geben, dass wir daran arbeiten, dass ab morgen niemand mehr irgendjemand den Rücken zukehren muss. Daran wird es bezogen auf die Sitzungsräumlichkeiten gerade gearbeitet. Als nächstes hat das Wort der Kollege Dr. Lutz, Schleswig-Holstein.
Meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Battis. Und zwar geht es in der Frage um die Sorge, ob sich die Rechtsverhältnisse der Beamten einerseits und der Tarifbeschäftigten andererseits nicht sehr stark auseinander entwickeln können, wenn man Besoldung und Versorgung auf die Länder überträgt. Denn man muss sich vorstellen, dass ja die Gefahr besteht, dass es 17 verschiedene Besoldungsgesetze gibt. Und das steht natürlich in einem gewissen Widerspruch zum immer noch existierenden bundeseinheitlichen BAT. Wie löst man diesen Widerspruch auf? Bedeutet etwa die Verfassungsänderung auch das Läuten der Totenglocke für den flächendeckenden BAT? Möglicherweise ist es schon, ja. Dann geht es um die Beerdigung. Der zweite Punkt, ähnlich ist die Situation, aber doch schon ein bisschen differenziert, im Beamtenversorgungsrecht, nachdem das Bundesverfassungsgericht ja verstärkt Änderungen im Beamtenversorgungsrecht daran misst, wie die Entwicklung im gesetzlichen Rentenversicherungsrecht ist. Für das gesetzliche Rentenversicherung, jeder weiß es, bleibt der Bund zuständig. Also das Auseinanderfallen tarifrechtlich einerseits, gesetzlich bei der gesetzlichen Rentenversicherung, der Zuständigkeiten für die öffentlich Beschäftigten bei den Ländern. Im einen Fall werden die Länder zuständig, bei den Beamten im Bereich der Tarifbeschäftigten ist die Situation durchaus differenziert. Gibt das nicht vermehrt Probleme, insbesondere im Versorgungsrecht, wo ja das Bundesverfassungsgericht sich immer stärker wirklich an der Entwicklung des gesetzlichen Rentenversicherungsrechts orientiert? Meine zweite Frage, die richtet sich an Herrn Professor Kempen, der ja schon gesagt hat, dass er nicht gerne Prognosen stellt. Es ist aber ja so, dass bei den Beschäftigten und wohl auch bei den Finanzministern im Hinblick auf die Reform die Vorstellung sehr stark ist, dass es dieses Race to the Bottom gibt, das Kürzen von Leistungen. Meine Frage ist, und da richte ich mich doch an Ihre prognostischen Fähigkeiten, halten Sie es nicht für denkbar, dass es in 5 oder 10 Jahren eine Entwicklung gibt, wie wir sie aus den 60er Jahren kennen, dass es nämlich einen Wettbewerb nach oben gibt? Das sind meine beiden Fragen, Herr Vorsitzender.
Vielen Dank. Die nächste Frage hat der Kollege Minister Dr. Wolf, Nordrhein-Westfalen.
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte auch mit einer Bitte um Nachsicht beginnen, dass wegen der verzögerten Anhörung ich leider gleich schon mit erfahren musste, dennoch aber natürlich eine Frage loswerden möchte. Zuvor, da ich daher nicht mehr dazu komme, Herrn Professor Baldus nur versichern, ich bin politischer Realist und glaube nicht, dass der BKA-Punkt ein hinreichender Knackpunkt für das Scheitern der Reform ist. Ich glaube eher das Notariatsrecht, das ja eine Stunde Verzögerung eingebracht hat heute Morgen, ist da gefährlicher. Aber zum Thema Dienstrecht. Meine Fragen an Herrn Professor Kempen, auch noch mal ein bisschen anknüpfend an das, was unabgesprochen auch Kollege Bouffier schon gefragt hat und was Sie auch gerade gefragt haben. Ich möchte Sie im Hinblick auf Prognosen nicht überfordern, die sind in die Zukunft gerichtet, die schwierigsten, aber Empirie ist ja doch schon etwas wichtiger und auch leichter. Ich hätte gerne mal gewusst, was war denn bis 1971 alles so furchtbar, damit wir sozusagen zu einer Bundeskompetenz gekommen sind, obwohl ja Professor Schnapp, glaube ich, überzeugend dargelegt hat, dass in einem Land mit föderalem Staatsaufbau regelmäßig auch die originäre Zuständigkeit in den Ländern liegen sollte. Mich würde mal einfach interessieren, wie war denn das Auseinanderdriften zwischen den Ländern in der Besoldung? So die Dramatik, die hätte ich gerne mal von Ihnen geschildert. Und das Gleiche wäre auch beim Thema Beamtenaustausch. Das ist ja auch ein Thema, was sicherlich spannend zu beantworten sein wird. Also dass Heerscharen die Grenzen wechseln, ist mir auch nicht so recht bekannt geworden. Wir hatten mal zeitweilig so einen Beamtenklau, wenn irgendwo im Nachbarland die Lehrer ein bisschen besser besoldet wurden. Aber auch das bezog sich in der Regel nur auf die unmittelbaren Grenzgebiete, da die Mobilität unter Lehrern, glaube ich, über 50 Kilometer auch immer schwierig ist. Also das Ganze erscheint mir auch etwas aufgebauscht. Und die Tatsache, dass es ja schon erhebliche Unterschiede gibt, und das ist im Polizeibereich genannt worden, gibt es auch in anderen Bereichen, das ist für mich auch ein Zeichen, dass ich von Ihnen gerne wüsste, die Skepsis, die Sie haben, worauf fußt die? Nicht so allgemeines Unwohlsein, sondern vielleicht Zahlen. Das würde uns, glaube ich, auch ein Stück weiterhelfen, um dann wirklich eine Art von Prognose in die Zukunft abzugeben. Dankeschön.
Dankeschön. Die letzte Frage in dieser Fragerunde geht an den Kollegen Göbel, CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Zum einen eine Frage an Professor Huber. Geht es nochmal um Artikel 33 Absatz 5, um die beiden bedeutenden Worte und fortzuentwickeln. Es ist ja dargestellt worden, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Fortentwickeln im Grunde schon im Regelungsinhalt des 33 Absatz 5 gegeben sieht. Deswegen meine Frage, sehen Sie über diese deklaratorische Feststellung hinaus überhaupt ein materielles Bedürfnis, hier die Verfassungen zu ändern, um anderen Möglichkeiten Platz zu geben? Natürlich nicht die Möglichkeiten, die Herr Senator Kötting beschrieben hat, denn die sind ja auf Artikel 33 Absatz 4 bezogen. Die zweite Frage an Herrn Professor Schnapp. Sie haben in Ihrem Gutachten auf verfassungsrechtliche Zweifel hingewiesen, die an der gegenwärtigen Verfassungslage bestehen, dass also der Bund für die Länder das regelt. Meine Frage ist, sind diese Zweifel, kann man die weiterhin aufrechterhalten? Und die zweite Frage, wir diskutieren die ganzen Änderungen im Grunde derzeit nur unter fiskalpolitischen Gesichtspunkten. Ich glaube, es wäre auch eine spannende Frage, mal eine Antwort darauf zu kriegen, was denn die Verlagerung der Kompetenzen sowohl für die Dienstherren als auch für die Beamten in positiver Hinsicht bringt. Das würde vielleicht die Diskussion etwas abrunden.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Beantwortungsrunde. Und es beginnt Herr Professor Battis mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Bouffier, Frau Pau und dem Kollegen Dr. Lutz.
Ja, Herr Minister Bouffier, das ist jetzt wirklich wunderbar für mich. Eine schönere Vorlage konnten Sie mir nicht schießen. Man hört hier immer vorher, sagen Sie nicht das nochmal, was Sie schon schriftlich vorgetragen haben. Ich habe mich daran gehalten. Jetzt tue ich es aber. Jetzt lese ich Ihnen einfach vor, was ich aufgeschrieben habe, weil Sie gesagt haben, ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Es ist normal, dass ein Staat die Besoldung seiner Beamten selbst regelt. Die deutschen Länder sind Staaten. Wenn die Gesetzgebungskompetenz für die Besoldung und Versorgung der Landesbeamten vom Bund auf die Länder zurückübertragen wird, so ist dies die Rückkehr zur Normalität, wie sie seit 1871 der Reichsgründung bestand. Und dann geht das weiter, eine ganze Seite. Also mehr möchte ich dazu nicht sagen. Nein, jetzt habe ich das Wort. Ja, nu, aber wenn Sie mir vorwerfen, dass ich hier mehr oder weniger unredlich arbeite und einfach den zentralen Punkt nicht beachte, das habe ich nicht gerade. Das sage ich ganz deutlich. So. Zweiter Punkt. Zur Mobilität, Herr Minister, kann ich nur auf das verweisen, was ich in der ersten Runde gesagt habe, auf die Frage. Da habe ich nämlich gesagt, die Mobilität ist auch bei dem jetzigen Recht kein Ruhmesblatt. Das kann nur besser werden. Mehr? Warum soll ich in der zweiten Fragerunde was anderes sagen? So, das so viel zu Ihren Fragen. Muss doch auch mal Emotionen zeigen können. Nun, Frau Abgeordnete Bau, Sie sind ja jetzt nicht als Vizepräsidentin hier, ich gratuliere Ihnen aber trotzdem, zur Fortentwicklungsklausel. Was ist daran gefährlich? Nun, im Grunde hat das doch Herr Huber schon sehr deutlich gesagt. Er war ja nun auch bei den Beratungen dabei. Das ist natürlich eingeführt worden als Trostpflaster für Berlin und damals noch Nordrhein-Westfalen. Nicht? Man hat gesagt, komm, hier kriegt er mal ein Räppelchen, da könnt ihr dann schon ein bisschen was mitmachen. Das ist auch so verkauft worden. Das können Sie auch, kann man ja auch in der wunderbaren Dokumentation alles genau nachlesen. Das ist ja wirklich eine ganz große Leistung des Bundesrates, nicht? Diese Dokumentation der Föderalismuskommissionsarbeiten. Also ganz großartig. Und dann muss man aber sehen, das ist, die Federführung haben beim Bundesrat. Die muss man ganz deutlich sagen, dass natürlich die Gefahren real sind. Es gibt, und darüber kann man ja auch reden, es gibt ja doch viele Kräfte, politisch wichtige Kräfte, die eben der Meinung sind, man sollte das Berufsbeamtentum abschaffen. Gucken Sie sich Österreich an, gucken Sie sich die Schweiz an, ist ja nicht so weit weg. Da kann man ja auch drüber reden. Und dann ist natürlich eine Chance, und da kann ich mich nur Herrn Huber voll anschließen, die Gefahr, dass es eher dann als Ansatz zu Veränderungen verwendet wird, so lange, und das gibt es ja auch sonst in der Politik, wir lassen alles, wie es ist, bis es nur noch eine leere Hülse ist, und die können wir dann auch wegschmeißen. Oder wie Hayek gesagt hat, nicht wahr, sozial ist ein Wieselwort, weil es so gefährlich ist wie der Biss eines Wiesels. Man sieht ihn nicht, aber das Ei ist leer, wenn das Wiesel einmal in das Ei gebissen hat. Also das ist die Gefahr, das würde ich also genau wie Herr Huber sehen, dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Herr Staatssekretär Lutz, zu der unterschiedlichen Regelung jetzt im Rentenbereich und im Beamtenbereich, das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Wir müssen natürlich zunächst einmal sagen, es sind zwei getrennte Systeme. Das betont das Bundesverfassungsgericht ja immer wieder. Aber in der vorhin schon zitierten Entscheidung ist ja zu Recht schon darauf hingewiesen worden, dass Herr Kutscher darauf hingewiesen, dass in der letzten Versorgungsrechtsentscheidung auch gesagt worden ist, dass es hier einen gewissen Gleichklang geben muss und allerdings auch, dass die Beamten mehr geleistet, also mehr gekürzt worden seien in den letzten Jahren als der Rentenbereich. Also da gibt es immer schon einen Gleichklang und wenn das auseinanderfällt, nun dann haben wir das, was wir jetzt zum Beispiel bei der TDL haben. Hessen ist ja nicht mehr dabei, Berlin ist schon lange rausgeflogen, das darf ich jetzt ohne jede, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber sie sind ja rausgeflogen, kann man so sagen, schon seit 12 Jahren. Deshalb sage ich es doch extra, Sie sind ausgetreten und die anderen sind ausgetreten worden. Und insofern haben wir da schon bei der TDL keine Einheit mehr und dass Herr Stegner, das kann ich ja jetzt so direkt sagen, Herr Minister Stegner, nicht mehr der stellvertretende Sprecher der TDL ist, ist auch nicht vom Himmel gefallen und zeigt ja, welche erheblichen Spannungen es innerhalb der TDL gibt. Das wird wahrscheinlich im Moment noch nicht sich so ganz schrecklich auswirken, aber ich darf Ihnen ein anderes Beispiel geben. Ich bin im Moment dabei, im Auftrag des Bundesfinanzministers, aber nach Absprache mit allen Ländern und der VKA zu versuchen, den Streit in der VBL, in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Ich kann Ihnen nur eins sagen, ich habe noch nie sowas erlebt, die hauen alle gegeneinander, aufeinander ein und selbst der Bund untereinander. Und so wird das weitergehen in dem Bereich auch. Das sehe ich durchaus als Gefahr und ich bin ja ganz froh, Herr Minister Bouffier, dass Sie jetzt nicken sogar. Das versöhnt mich vollkommen. So, und nun was den Tarifvertrag angeht, ja nun, der TVÖD ist ja hat ja Flexibilisierungselemente schon und das Instrument des Flächentarifvertrages wird ja von maßgeblichen politischen Richtungen in diesem Hohen Hause ja auch als Dinosaurier bezeichnet und da könnte man natürlich auch argumentieren und sagen, auch im öffentlichen Dienst hat dieser Flächentarifvertrag ausgedient. Also das ist eher ambivalent zu sehen. Jetzt bin ich auch schon fertig, ne? Oder habe ich jetzt was vergessen?
So ist das. Gut, vielen Dank, Herr Professor Battis. Das nächste Wort hat Herr Professor Huber mit der Antwort auf die Frage Herrn Göbel.
Ja, Herr Abgeordneter, gibt es ein materielles Bedürfnis für die Ergänzung des 33.5? Wenn Sie es bei dem jetzigen Rechtszustand belassen wollen, gibt es meines Erachtens kein Bedürfnis. Dann wäre es sinnvoller, diese Ergänzung wegzulassen. Aus meiner Sicht wäre es auch rechtspolitisch sinnvoller, weil angesichts der Verlagerung der Zuständigkeit auf die Länder und der damit verbundenen Diversifizierung der bundesverfassungsrechtliche Rahmen klarer und belastbarer wäre, als wenn man diesen Rahmen gleichzeitig auch mit einem zusätzlichen Sicherheitsrisiko anreichern würde. Insofern würde ich sagen, wenn Sie an dem bewährten Berufsbeamtentum festhalten sollen, sage ich bei aller Befangenheit, aber ich bin auch überzeugt davon, sollten Sie diese Änderung nicht vornehmen. Ich möchte vielleicht auch noch sagen, die Rückverlagerung der Zuständigkeit auf die Länder wird natürlich zu einer Pluralisierung der Besoldung und der rechtlichen Rahmenbedingungen führen in 17 verschiedene. Das scheint mir aber eher ein Vorteil zu sein, weil es auch zu einer Abkopplung vom Arbeitsrecht führen wird und dem Berufsbeamtentum möglicherweise auch seinen spezifischen Sinn in der Öffentlichkeit und bei Ihnen wieder stärker in Erinnerung rufen wird.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Kempen mit der Antwort auf die Fragen von Herrn Bouffier, Herrn Dr. Lutz und von dem Kollegen Dr. Wolf.
Ja, Herr Minister, die Eigenstaatlichkeit der Länder ist ein hohes verfassungsrechtliches Gut. Und Sie haben mich zu Recht gefragt, und die Frage nehme ich sehr ernst, warum ich darauf nicht eingegangen bin. Sie dürfen aber sicher sein, die Eigenstaatlichkeit ist ein so hohes Gut, dass ich sie nicht mal ansprechen musste, weil sie uns allen hier im Saale so selbstverständlich ist, dass sie gar nicht besondere Erwähnung bedurfte. Ich glaube aber, dass die Eigenstaatlichkeit der Länder in der Vergangenheit nicht dadurch in Frage gestellt war, dass der Bund eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit für Besoldung und Versorgung hatte. Das hatte ja im Übrigen auch das Bundesverfassungsgericht seinerzeit festgestellt, wenn auch mit der Mahnung, der Bund müsse von dieser Kompetenz einen länderfreundlichen Gebrauch machen. Und dabei wird es auch in Zukunft bleiben, nach meiner Vorstellung. Selbstverständlich kann der Bund hier nicht über die Interessen der Länder gleichsam hinweggehen und deren Belange glattbügeln. Nun gibt es hier Mitwirkungsverfahren des Bundesrates, die das sicherstellen, aber eben auch das materielle Gebot, länderfreundlich zu verfahren. Sie haben dann gefragt nach Mobilität und ob es hier Untersuchungen gibt. Jawohl, es gibt über Untersuchungen, die allerdings nicht aus meiner Feder stammen, sondern der Deutsche Beamtenbund, der, um daran anzuknüpfen, vielleicht wirklich befangen ist in dieser Frage. Aber der Deutsche Beamtenbund hat hier in der Vergangenheit partiell Untersuchungen angestellt. Ich weiß nicht, ob die repräsentativ sind, aber sie haben eines zutage gefördert, nämlich, dass es schon Mobilitätshemmnisse gibt zwischen den Bundesländern. Die sind ja hier auch schon verschiedentlich angesprochen worden. Und es ist doch klar, wenn wir nun den Ländern die Zuständigkeit für Besoldung, Versorgung und den Laufbahnzugang in die Hand geben, dass das nicht gerade mobilitätsfördernd sein wird, sondern sich doch aller Wahrscheinlichkeit nach mehr als ein Mobilitätshemmnis entwickeln wird. Ich wäre froh, wenn Sie mir insoweit in meiner bescheidenen Prognose zustimmen könnten. Es ist ja nicht so, dass die Koordinierungsfähigkeit zwischen den Ländern so besonders ausgeprägt wäre. Das ist ja nicht im Bereich von Kultur und Bildung. Und ich fürchte, das wird sie im Bereich des Inneren auch nicht gerade sein. An den Repräsentanten Schleswig-Holsteins. Wettbewerb nach oben. Tatsächlich war ja 1971 der Wettbewerb nach oben ausschlaggebend dafür, dass man dem Bund die Zuständigkeit übertragen hat. Und Sie haben mich jetzt gefragt, wäre denn nicht damit zu rechnen, dass das wiederkommt? Kann man schlecht sagen. Das wird wohl davon abhängen, wie die konjunkturelle Erholung der Bundesrepublik insgesamt sich entwickeln wird. Da sollten Sie vielleicht andere Menschen fragen, nicht unbedingt mich. Ich bin da etwas pessimistisch, offen gestanden. Aber wenn es so käme, dass es zu einem Besoldungswettbewerb nach oben kommt, dann wäre das auch nicht gut. Also egal, ob es nach oben oder nach unten geht, dieser Wettbewerb hat doch nur Verlierer, doch nicht wirklich Gewinner. Da lügen wir uns doch in die eigene Tasche, wenn wir das annehmen. Dann wird es Bundesländer geben, deren Beschäftigte im öffentlichen Dienst, deren Beamte mit dem unguten Gefühl leben müssen, dass sie irgendwo auf der Verliererseite in der Republik angekommen sind. Das ist nicht gerade motivierend. Das wird nicht dazu führen, dass das, was an Innovationskraft im Berufsbeamtentum steckt, dass das zur vollen Entfaltung kommt, sondern im Gegenteil, das wird sich lähmend und eher hemmend auswirken. Schließlich an Herrn Wolf, der nun bedauerlicherweise gegangen ist, die Frage nochmal, was denn vor 1971 so furchtbar war. Das kann man nachlesen, was da so furchtbar war, nämlich in den Beratungen des Deutschen Bundestages zur Verfassungsänderung 1971. Es war zwei Jahre vorher, 1969, bereits eine Rahmenkompetenz für den Bund entstanden, für die Besoldung. Und dann hat der Bund zwei Jahre später erklärt, na, das ist uns noch zu wenig, wir brauchen da mehr. Wir kriegen das Instrument so nicht in den Griff. Wir müssen hier mehr Zuständigkeit haben. Und ich glaube, wenn wir die damaligen Beratungen nachlesen, das können Sie sozusagen eins zu eins jetzt 35 Jahre später lesen, da hat sich nichts geändert. Die so Gefahrenlage, wenn Sie so wollen, ist dieselbe. Und von daher meine ich, lassen Sie uns da nochmal gemeinsam nachdenken, ohne dass man die Föderalismusreform insgesamt in Frage stellt, deren Nutzen, glaube ich, unbestreitbar ist. Aber man sollte doch nochmal darüber nachdenken, ob man nicht, was heißt das Paket aufschnürt, ob man nicht hier in diesem Teilbereich zu einer anderen, vernünftigeren Lösung gelangen kann.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Kutscher mit der Antwort auf die Frage der Frau Kollegin Pau.
Ja, Frau Abgeordnete Pau, Sie haben gefragt nach den Folgen der Reföderalisierung. Ich arbeite nun zwar nicht empirisch, aber ich kann natürlich aus meinen eigenen Erfahrungen etwas berichten, einfach die naheliegende Folge annehmen. Tatsächlich wird es so sein, dass in den ärmeren Bundesländern die Besoldung weiter abgesenkt wird. Und das wird also schon auslösen, dass die qualifizierten Beamten und Beamtinnen tatsächlich dann ihr Ränzlein schnüren, andere Bundesländer ziehen. Wissen Sie, ich kann das aus Berliner Sicht ganz gut beurteilen. In Berlin, das mag mir Herr Senator Körting nachsehen, gibt es eine Hauptdevise in der Berliner Verwaltung, auch in der Politik, die heißt Geiz ist geil. Ja, das haben wir schon gesehen bei der Besoldung aufgrund der Öffnungsklausel. 10% kann ja schon abgesenkt werden, das hat Berlin im Wesentlichen gemacht. Und das wird natürlich dann einfach weitergehen. Und das wird dazu führen, dass die qualifizierten Beamtinnen und Beamten eben dann Berlin fernbleiben auf der einen Seite. Und diejenigen, die bleiben werden, da wird genau das eintreten, was Herr Kempen eben beschrieben hat. Das heißt eine enorme Demotivation. Wir brauchen aber gerade unter den Bedingungen der heutigen Gesellschaft, wissensbasierte Gesellschaft, wie wir ja immer sagen, brauchen wir einfach qualifizierte Beamten und Beamtinnen. Und es ist überhaupt nicht damit gedient, wenn wir sozusagen in Berlin an der Fachhochschule Verwaltung und Rechtspflege gute Leute ausbilden, die dann aber weggehen. Und dann natürlich bei dem letzten Punkt meine eigene Anschauung. Wir haben wirklich eine ganze Generation ausgebildet von jungen Beamtinnen und Beamten, die in Berlin nicht übernommen werden. Was machen sie? Sie bewerben sich erfolgreich in anderen Bundesländern. Das heißt, die anderen Bundesländer profitieren dann davon, dass die in Berlin ausgebildet sind. Ich hoffe, ich gebe mir Mühe, dass sie gut ausgebildet sind. Sie gehen dann in andere Bundesländer, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen. Sie gehen aber auch in Bundesbehörden, die also nämlich viele freie Planstellen haben. Sie gehen zum BKA und sie gehen zum Bundesnachrichtendienst, der also insbesondere draufgesattelt hat in den letzten Jahren. Und ich hoffe nur, dass wir Ihnen genug verfassungsrechtliches Rüstzeug mitgegeben haben, damit Sie wissen, dass man auch beim BND die Rechtsgrundsätze einhalten muss und dass nicht da das Prinzip herrscht, Effizienz für Rechtsstaatlichkeit. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Jetzt beschließt die zweite Antwortrunde Herr Professor Schnapp mit der Antwort auf die Frage von Herrn Kollegen Göbel.
Ja, Herr Abgeordneter, eine zur Information, dass Zweifel im Schrifttum, zwar in der Kommentar- wie in der Lehrbuchliteratur, werden weiterhin aufrechterhalten, wie sie auch 71 schon geäußert worden sind. Man gibt sich dann mit einem Roma Locuta zufrieden, weil das Bundesverfassungsgericht in der von Herrn Huber schon erwähnten Entscheidung das abgesegnet hat und der Hinweis auf die Bundestreue. Es hat allerdings in einer früheren Entscheidung tatsächlich Besoldung und Versorgung der Bediensteten als ureigene Angelegenheit der Länder als Dienstherren bezeichnet. Man würde also mit Modifikation zu dem Zustand zurückkehren, wie er bis 1971 geherrscht hätte. Und wenn ich noch eins hinzufügen darf, der Grund, vielleicht werden sich die Älteren erinnern, die nicht nur auf Schrifttum angewiesen sind, auf Geschriebenes, der Grund war nicht für die Einführung des 74, aber nicht nur der Besoldungswettlauf, der im Übrigen weniger zwischen den Ländern als vielmehr auf der Ebene der mittelbaren Staatsverwaltung stattgefunden hat, bei den Kommunen, Sozialversicherungsträgern. Und das hat ja das zweite Besoldungs- und Versorgungsneuregelungsgesetz von 72 erst evoziert. Das war der eigentliche Knackpunkt. Es war auch der Zeitgeist, der zur Einheitlichkeit drängte. Sie werden sich erinnern, es sollte nur noch eine Richterdienstbezeichnung geben. Alle Leute sollten nur noch Lehrer heißen. Und dann wäre eine unterschiedliche Besoldung ein Fremdkörper in der Landschaft gewesen. Dankeschön.